Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Stell dir mal vor, wir sind heute Ringrichter bei einem Kampf, der schon seit Jahrtausenden tobt.
Okay, spannendes Bild. Ein Kampf um die Seele unserer Moral. In der einen Ecke steht die kühle, berechnende Vernunft und in der anderen?
Das leidenschaftliche, ja, oft unberechenbare Gefühl.
Kopf gegen Bauch.
Genau.
Und die zentrale Frage, die uns heute durch einen Artikel von Kurt O. Wöhr leitet, ist, wer gewinnt diesen Kampf? Ist Moral am Ende vielleicht doch nur Gefühlssache?
Das ist eine perfekte Metapher, denn der Artikel ist ja genau das, eine Art Chronik dieses ewigen Rings.
Unsere Aufgabe ist es also, die wichtigsten Runden nachzuverfolgen.
Von der Antike?
Mhm. Über den, sagen wir mal, brutalen Titelkampf der deutschen Philosophen bis hin in die Arenen der Gegenwart. Also unser Gehirn und die künstliche Intelligenz.
Wir wollen also herausfinden, warum dieser alte Konflikt heute so brisant ist wie nie.
Genau.
Also, dann lassen wir die Glocke mal läuten. Der Artikel wirft uns ja direkt in so eine Alltagsszene, die jeder kennt.
Mhm. Du gehst durch die Stadt und da sitzt ein Bettler.
Und in dem Moment geht der Kampf im Kopf los. Da ist ein Impuls, vielleicht Mitleid. Aber sofort meldet sich die andere Stimme.
Die Vernunft. Ja, die fragt. Bringt das was? Wofür wird das Geld ausgegeben?
Kopf gegen Bauch. Wie hat das denn eigentlich alles angefangen? Der Artikel führt uns da zurück zu den alten Griechen, Platon und Aristoteles. Für die war das aber kein Kampf auf Leben und Tod, eher ein Tanz.
Ein Tanz? Wie meinst du das?
Naja, die Vernunft war sozusagen der Tänzer und die Gefühle die Musik. Kraftvoll, wild. Und die Aufgabe der Vernunft war es, die Schritte zu lenken, die Leidenschaften zu zügeln, aber eben niemals die Musik abzustellen.
Ah, okay. Aristoteles nannte das Ziel ja dann Tugend. Und sein berühmtester Gedanke dazu ist das Maß der Mitte.
Ganz genau.
Also nicht zu viel und nicht zu wenig. Wie beim Mut, der genau zwischen Tollkühnheit auf der einen Seite und Feigheit auf der anderen liegt.
Exakt.
Und das Entscheidende, was der Artikel hier zitiert, ist Aristoteles Einsicht. Tugend muss man üben, trainieren, ein Leben lang. Es ist also wie ein Muskel.
Ja, Moral ist keine plötzliche Eingebung, sondern das Ergebnis ständiger Praxis. Man balanciert Kopf und Bauch immer wieder neu aus. Aber dann änderte sich das Spielfeld dramatisch.
Mit dem Aufstieg des Christentums.
Da wurde aus dem Tanz plötzlich ein Kampf gegen die Sünde. Der Fokus verlagerte sich vom guten Leben auf Erden zum Seelenheil im Jenseits.
Und Gefühle waren auf einmal verdächtig.
Total verdächtig. Sie galten als Versuchungen, als Einflüsterungen des Teufels. Der Kirchenvater Tertullian brachte die Idee der Erbsünde ins Spiel. Also der Mensch ist von Natur aus fehlerhaft.
Moral war also nicht mehr das Finden einer inneren Balance?
Nein, sondern Gehorsam gegenüber äußeren göttlichen Geboten. Es ging um ein striktes Sollen, nicht um ein Fühlen. Die Vernunft sollte die Gefühle unterdrücken, ein klarer Punktsieg für den Kopf.
Okay, und nach Jahrhunderten dieses strengen Regimes kam dann die Renaissance mit Denkern wie Montaigne. Da kam das Individuum zurück.
Sein Motto war ja, ich male mich selbst mit allen meinen Farben. Das signalisiert ja schon, die Gefühle durften wieder mitspielen. Aber das war nur die Ruhe vor dem Sturm. Denn dann, so beschreibt es der Artikel, betrat der Schwergewichtschampion der Vernunft den Ring. Immanuel Kant aus Königsberg. Und für Kant war die Sache klar. Gefühle haben im moralischen Ring nichts verloren. Die sind parteiisch, unzuverlässig.
Heute so, morgen so.
Eben. Man kann ja keine allgemeingültige Moral auf etwas so Wankelmütigem wie Mitleid aufbauen. Mitleid mit dem eigenen Kind ist immer stärker als mit einem Fremden.
Für eine gerechte Moral ist das unbrauchbar. Genau. Kants Antwort war radikal und eisklar. Die Pflicht. Sein berühmter kategorischer Imperativ. Der klingt immer so wahnsinnig kompliziert. Können wir die mal auseinandernehmen? Im Kern ist die Idee eigentlich verblüffend einfach. Kant sagt, bevor du etwas tust, frag dich, kann ich wollen, dass jeder Mensch auf der Welt in dieser Situation immer so handelt? Könnte meine Handlungsregel ein allgemeines Gesetz werden? Genau. Nehmen wir ein Beispiel. Ich überlege, bei einer Prüfung zu schummeln. Könnte Schummeln, wenn es nützt, ein allgemeines Gesetz werden?
Nein.
Nein, klar. Weil wenn jeder schummelt, sind Zeugnisse und Prüfungen wertlos. Das ganze System bricht zusammen.
Es ist also unvernünftig.
Und damit unmoralisch.
Das leuchtet ein.
Es ist ein universeller Vernunftscheck. Aber, und hier hake ich mal ein, der Artikel zitiert Kants entscheidenden Satz. Nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht. Das fühlt sich irgendwie unmenschlich an. Wenn eine Mutter ihr Kind aus tiefster Liebe aus einem brennenden Haus rettet, handelt sie nach Kant also nicht wirklich moralisch?
Das ist der springende Punkt.
Erst wenn sie es aus abstrakter Pflicht zur Rettung von Menschenleben tut? Das kann doch nicht sein.
Du legst den Finger genau in die Wunde. Für Kant wäre die Handlung der liebenden Mutter zwar pflichtgemäß, aber eben nicht aus Pflicht und hätte daher keinen echten moralischen Wert.
Das klingt für uns heute extrem hart, ja, herzlos. Und genau dieses Wort benutzte sein großer Gegenspieler, der den Ring betrat, um dem Gefühl wieder zu seinem Recht zu verhelfen. Arthur Schopenhauer, der Champion für die andere Seite, für den Bauch.
Absolut. Für Schopenhauer war Kants Pflichtethik eine, ja, intellektuelle Monstrosität. Er hat den Spieß komplett umgedreht.
Und? Was war seine Antwort?
Der Ursprung aller Moral ist nicht irgendein kompliziertes Vernunftgesetz, sondern ein einziger universeller Impuls, das Mitleid.
Mitleid?
Ja. Wir sehen ein leidendes Wesen und etwas in uns reagiert unmittelbar. Die Vernunft, so Schopenhauer, kommt erst viel später und erfindet dann die hochtrabenden Begründungen dafür, warum wir geholfen haben.
Das ist faszinierend. Er beschreibt im Grunde die Funktionsweise von Spiegelneuronen. Lange bevor die Wissenschaft sie überhaupt kannte.
Genau das meint der Artikel damit. Spiegelneuronen sind ja diese Gehirnzellen, die in uns ein Echo des Gefühls auslösen, das wir bei anderen sehen. Wir sehen Schmerz und fühlen einen Stich davon selbst.
Für Schopenhauer ist also das Mitleid der Klebstoff, der die Welt zusammenhält.
Ja, nicht die Pflicht, sondern die Fähigkeit, den Schmerz des anderen als den eigenen zu empfinden.
Okay, das fühlt sich intuitiv richtiger an. Aber ist Mitleid wirklich eine so stabile Basis? Mitleid kann ja auch manipulativ sein, oder? Es kann uns auf eine einzige rührende Geschichte fokussieren lassen, während wir das viel größere Problem daneben komplett ignorieren.
Ein hervorragender Einwand. Mitleid ist wie ein Scheinwerfer, kein Flutlicht. Es beleuchtet, was nah und emotional ist, und lässt den Rest im Dunkeln.
Und während Kant und Schopenhauer sich also noch behaken, springt, so meint es der Artikel, wunderbar aus, ein dritter Kämpfer auf den Tisch und lacht beide aus. Friedrich Nietzsche, der das ganze Spielbrett umwirft.
Vollkommen. Man kann es sich bildlich vorstellen. Kant steht da, erhobener Zeigefinger, mahnt Pflicht. Schopenhauer sitzt daneben, seufzt und murmelt Mitleid. Und Nietzsche springt dazwischen.
Genau, und ruft, hört auf mit diesem Sklavengemurmel. Kants Pflicht ist nur preußischer Gehorsam und Schopenhauers Mitleid ist eine Moral der Schwachen. Für Nietzsche geht es um etwas völlig anderes.
Ja.
Um Lebensbejahung, um schöpferische Kraft, den Mut, seine eigenen Werte zu schaffen. Sein Appell ist, werdet die ihr seid. Man könnte jetzt denken, okay, das ist eine alte Debatte für den philosophischen Elfenbeinturm, aber der Artikel macht sehr klar, dass dieser Dreikampf jeden Tag ausgetragen wird. In unseren Schlagzeilen.
Nehmen wir die Flüchtlingskrise 2015. Ein perfektes Beispiel. Auf der einen Seite Angela Merkels »Wir schaffen das«. Das war im Kern ein Appell an Schopenhauers Mitleid.
An die universelle Humanität.
Genau. Auf der anderen Seite Viktor Orban, der sagte, seine oberste Pflicht sei der Schutz der nationalen Grenzen.
Das Interessante ist ja, beide Positionen lassen sich mit Kants Pflichtbegriff rechtfertigen. Pflicht gegenüber der Menschheit gegen Pflicht gegenüber dem Staat.
Eben. Die reine Vernunft liefert hier keine eindeutige Antwort.
Und in der Klimadebatte sehen wir dasselbe Muster. Hier die emotionalen Proteste der jungen Generation, getragen von Angst und Empörung, das ist die Gefühlsebene.
Klar. Und dort die Politik, die ganz nüchtern Arbeitsplätze, Wirtschaft und Kosten abwägt. Die Ebene der Pflicht und der rationalen Kalkulation.
Oder schauen wir auf Social Media. Da regiert oft die Empörung per Mausklick.
Oh ja. Wir sehen, was das uns wütend macht und reagieren sofort. Aus dem Bauch heraus. Ein schneller, verurteilender Kommentar. Die Vernunft, die fragen würde, hilft mein Kommentar jetzt wirklich, wird einfach übersprungen.
Aristoteles hätte das vielleicht eine maßlose Übersteigerung genannt.
Wahrscheinlich.
Also die Philosophie gibt uns keine endgültige Antwort, sie zeigt uns nur das Spannungsfeld. Was sagt denn die moderne Wissenschaft dazu? Was passiert, wenn wir direkt ins Gehirn schauen?
Hier wird es richtig spannend, denn die Hirnforschung gibt dem Gefühl überraschend viel Recht. Der Artikel zitiert den Neurowissenschaftler Antonio Damasio.
Mhm.
Der hat Patienten untersucht, die durch eine Hirnverletzung den Zugang zu ihren Gefühlen verloren hatten. Ihre Intelligenz, ihr logisches Denken war völlig intakt. Aber sie waren unfähig, die einfachsten Alltagsentscheidungen zu treffen, konnten stundenlang Vor- und Nachteile von zwei Terminvorschlägen abwägen, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Wahnsinn. Die Lektion ist also: reine Vernunft ist orientierungslos.
Genau. Sie braucht die emotionalen Signale, die sagen, das ist wichtig oder Achtung, Gefahr.
Das führt uns direkt zum berühmten Trolley-Problem, das der Artikel auch beschreibt. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen.
Ja. Also stell dir vor, ein Zug rast unkontrolliert auf 5 Gleisarbeiter zu. Du stehst an einer Weiche und kannst den Zug auf ein Nebengleis umleiten. Auf dem Nebengleis steht aber ein einzelner Arbeiter. Richtig. Wenn du die Weiche umlegst, rettest du 5 Menschen, aber tötest einen. Die meisten Leute sagen hier, sie würden die Weiche umlegen. Eine kühle Kalkulation. 1 Leben gegen 5. Okay, soweit so logisch. Aber jetzt kommt die Variante.
Genau.
Zweites Szenario. Der Zug rast wieder auf die 5 Arbeiter zu. Diesmal stehst du auf einer Brücke über den Gleisen, neben dir ein sehr korpulenter Mann. Die einzige Möglichkeit, den Zug zu stoppen, wäre, diesen Mann von der Brücke zu stoßen. Das Ergebnis ist mathematisch identisch. 1 Leben opfern, um 5 zu retten. Aber hier sagen fast alle, auf keinen Fall.
Warum?
Die Logik ist dieselbe, aber irgendetwas in uns schreit.
Weil der direkte physische Akt des Stoßens unsere emotionalen Zentren alarmiert. Es fühlt sich anders an, persönlicher. Hier rebelliert der Bauch gegen die kalte Logik des Kopfes. Der Autor nennt das treffend ein Drama im Bauch. Und dieses Drama, das erleben wir ständig im Kleinen.
Im Supermarkt. Genau. Kaufe ich die Biogurke in Plastikfolie oder die konventionelle ohne? Der Kopf rechnet Ökobilanzen, aber der Bauch schreit, Plastik ist böse. Oder im Straßenverkehr. Jemand schneidet dich. Dein erster Impuls ist Wut. Du hupst. Erst 3 Sekunden später meldet sich die Vernunft und fragt, war das jetzt nötig?
In diesen Mikrodramen spielen wir jeden Tag Kant gegen Schopenhauer. Der Kampf um den letzten Parkplatz, die Frage, ob man die unfreundliche Kassiererin trotzdem anlächelt, das sind die kleinen Arenen.
Okay. Dieser innere Konflikt ist also ein fester Teil von uns. Aber was passiert, wenn wir versuchen, Moral zu programmieren? Wenn wir diesen Konflikt an eine Maschine auslagern? Da wird es, wie der Artikel zeigt, futuristisch und auch ein bisschen unheimlich.
Das Beispiel des selbstfahrenden Autos ist hier das eindringlichste. Es ist das Trolley-Problem auf Rädern.
Mhm.
In einer unvermeidbaren Unfallsituation soll das Auto in eine Gruppe Schulkinder ausweichen oder in eine einzelne ältere Dame. Die menschliche Reaktion in Sekundenbruchteilen wird hier zu einem vorprogrammierten Algorithmus. Und wer schreibt diesen Code? Ingenieure, Ethikkommissionen.
Genau die Frage. Nach welchen Kriterien? Programmieren wir eine utilitaristische Regel? Minimiere die Opfer. Oder eine kantische Regel? Töte niemals aktiv.
Das ist eine erschreckende Vorstellung, weil sie uns zwingt, eine Entscheidung zu treffen, die wir im echten Leben intuitiv und im Affekt fällen würden. Plötzlich muss Moral in eine Wenn-Dann-Formel. Und das Dilemma taucht ja überall auf. In der Medizin, bei der Organtransplantation, der Gentherapie, Schopenhauers Mitleid mit den Kranken treibt den Fortschritt an, aber ein tiefes, unbehagliches Gefühl warnt uns vor dem Herumschrauben am Menschen.
Und dann ist da noch die Globalisierung. Der Artikel spricht von der Ausweitung des moralischen Kreises. Was ist damit gemeint?
Naja, unser Bauchgefühl, unser Mitleid funktioniert gut auf kurze Distanz. Wir fühlen mit dem Bettler vor unserer Tür. Aber wie fühlen wir mit Millionen Textilarbeitern in Bangladesch, die wir nie sehen?
Da versagt das Gefühl. Es ist überfordert.
Was nehmen wir jetzt mit? Wer hat denn nun gewonnen? Kopf oder Bauch? Der Artikel kommt zu einem sehr weisen Schluss. Es ist kein K.O.-Sieg. Es ist ein Unentschieden. Oder besser, eine Partnerschaft.
Man kann die Frage also nicht mit Ja oder Nein beantworten. Nein, Moral hat ihre Wurzeln im Gefühl, aber sie braucht die Vernunft, um zu wachsen und Früchte zu tragen. Das Zitat, das den Artikel einrahmt, bringt es auf den Punkt. Gefühl ohne Verstand läuft ins Leere, Verstand ohne Gefühl bleibt kalt. Es fühlt sich an, als wären wir alle philosophische Hybriden. Wir sind Kantianer, wenn wir aus Prinzip unsere Steuern zahlen, auch wenn wir uns ärgern.
Mhm.
Und wir sind Schopenhauerianer, wenn wir einem weinenden Kind instinktiv helfen wollen. Wir wechseln ständig die Rollen.
Und der Autor schließt mit dem Gedanken, dass die großen Philosophen uns eben nicht die eine richtige Antwort gegeben haben. Und genau darin liegt unsere Freiheit.
Die Freiheit, mal der Vernunft den Vorzug zu geben und mal dem Herzen zu folgen.
Genau.
Das führt uns zu einem letzten Gedanken für dich, der im Artikel so anklingt und über die reine Analyse hinausgeht. Wenn dieser innere Konflikt also normal und sogar notwendig ist, was bedeutet das für unseren Umgang miteinander?
Der Artikel deutet an, dass wahre moralische Reife am Ende vielleicht nicht darin besteht, immer die richtige Entscheidung zu treffen oder auf der richtigen Seite zu stehen.
Sondern?
Sondern darin, diesen inneren Konflikt mit einer gewissen Gelassenheit, Humor und Menschenfreundlichkeit zu meistern. In einer Welt, die ja oft von schriller moralischer Empörung und dem Anspruch auf absolute Gewissheit geprägt ist, könnte das die wichtigste Einsicht sein.
Könnte es also sein, dass der reifste moralische Akt darin besteht, unsere eigenen Widersprüche zu akzeptieren?
Und anderen mit etwas mehr Nachsicht für ihre zu begegnen.